Moderne Krebsimmuntherapien haben in den vergangenen Jahren einen enormen Aufschwung erlebt. Zuletzt sorgte beispielsweise das CAR-T-Zell-Verfahren für Aufsehen. Dabei erhalten Patienten körpereigene T-Zellen, die zuvor mit einem Rezeptor für ein tumorspezifisches Antigen ausgestattet wurden. Seit 2018 sind in der Europäischen Union 2 CAR-T-Zell-Therapien zugelassen. Zu den erfahrensten Anwendern in Deutschland gehört Professor Dr. Michael von Bergwelt. Er ist Direktor der Medizinischen Klinik und Poliklinik 3 am Münchner Uniklinikum Großhadern und beantwortet jetzt Fragen zur zellbasierten Immuntherapie. Welchen Stellenwert haben zellbasierte Immuntherapien wie die CAR-T-Zell-Therapie?
Ja, also ich denke, prinzipiell ist uns mit den zellbasierten Therapien in den letzten 12 bis 15 Monaten wirklich ein Durchbruch gelungen, weil wir damit ein neues Therapieverfahren mit sogenannten Living Drugs erfolgreich etabliert haben in einer Reihe von deutschen Krankenhäusern. Für die Indikation, die das betrifft, das geht um die akute lymphatische Leukämie in der dritten Therapielinie bei Patienten unter 26 und für das diffus großzellige B-Zell-Lymphom in der dritten Therapielinie ist das wirklich ein großer Erfolg. Wir sehen zahlreiche Patienten, die nach einer solchen Behandlung wirklich tumorfrei sind, die vorher in einer palliativen Situation zu uns gekommen sind.
Wo liegen derzeit die größten Probleme bei der Anwendung der CAR-T-Zell-Therapie?
Erstens, wir sehen noch nicht die langfristigen hohen Ansprechraten, die in amerikanischen Studien berichtet sind, von 50%. Wir sehen eher 30%. Das liegt aber daran, dass wir einen langen Vorlauf haben von der Erstvorstellung bis hin zur Therapie. Wie kommt das? Das Verfahren wird erst langsam bekannt, das heißt, die Patientenströme fließen langsam. Es gab Anfang letzten Jahres ganz wenige Zentren. Wir waren das erste Zentrum in Deutschland, das für beide zugelassene Produkte akkreditiert war. Jetzt gibt es immer mehr Zentren und es können auch immer mehr Patienten behandelt werden. Wir brauchen eine Kostenübernahme von den Kassen. Wir haben eine Herstellung von diesen Zellen von 4 bis 6 Wochen Herstellungsdauer, sodass wir bei manchen Patienten bei 80 Tagen liegen. Und wir haben eine erhebliche Logistik. Die Zellen werden momentan noch bei beiden Herstellern in Kalifornien hergestellt. Und das hat sicherlich einen Effekt auf die etwas schlechteren Outcome-Raten. Auch, dass wir weniger selektiv sind noch in Deutschland in der Einführung des Verfahrens, als es in den amerikanischen publizierten Daten sind. Also wir liegen deutlich unter den Einschlusskriterien der Studien. Von daher sind die Kollektive auch nicht vergleichbar. Sodass wir nach vorne blickend sagen würden, wenn wir die Herstellungszeiten verkürzen, das Verfahren besser vernetzen noch mit niedergelassenen peripheren Häusern und noch aus unseren Erfahrungen lernend etwas selektiver mit dem Patienten gut umgehen, dann glaube ich, dass wir in den nächsten 12 Monaten wahrscheinlich bei ähnlichen Daten herauskommen werden. Hilfreich wäre, dass die Patientenströme schneller und effizienter zu uns fließen, vor allem, dass die Patienten früh vorgestellt werden, gerne auch schon im ersten Rezidiv und nicht erst im zweiten. Beispiel, noch gehört die Leukapherese zur Therapie im zweiten Rezidiv. Wir wissen, dass multiple vorbehandelte Krebspatienten schlechter Zellen mobilisieren. Meine Vision wäre, dass man bei Patienten in Zukunft schon im ersten Rezidiv die Zellen sammelt, in den Freezer tut und hofft, dass nichts passiert, aber wenn, dann möglicherweise qualitativ bessere T-Zellen hat.
Was muss passieren, damit Patienten schneller mit CAR-T-Zellen behandelt werden können?
Wir müssen vermitteln den niedergelassenen Kollegen und den peripheren Häusern, dass diese CAR-T-Zellen, dass man nicht auf den Knopf drückt und die sind nächsten Tag da, sondern einen Vorlauf brauchen und dass gerade in der dritten Therapielinie die Dynamik des Tumors entgegenläufig schnell wird. Wir müssen kommunizieren, frühe Kontaktaufnahme, und wir müssen kommunizieren, es ist ein Verfahren, was in Deutschland relativ sicher gemacht werden kann und was nicht mehr komplett experimentell ist. Das war ja vor einem Jahr anders. Und ich habe durchaus Vortragseinladungen bei mit niedergelassenen Kollegen, sehr erfahrene Kollegen, die mir ganz klar sagen, das glaube ich nicht. Also das ist, da habt ihr jetzt mal ein paar Leute gemacht, aber das ist doch viel, das ist doch unreif. Da bin ich noch nicht überzeugt. Und das ist, finde ich, eine valide Kritik von jemandem, der 30 Jahre Berufserfahrung hat. Wir zeigen immer wieder aktualisierte Daten, alle 3 Monate werten wir sie aus und zeigen sie. Und dann kann sich jeder selbst ein Bild machen. Und ich glaube, das ist das, was wir zu tun haben. Wir können ja da keinen zu zwingen. Und möglicherweise gibt es ja auch andere gute Medikamente, die durchaus vielleicht auch mal Konkurrenz darstellen können oder eine Alternative. Und das müssen die Kollegen selber beurteilen. Das machen wir nicht. Aber wir müssen zumindest vermitteln, die KT-Zellen sind da, wir wissen, wie es geht. Das sind die Stärken, das sind die Schwächen.
Was könnte sonst noch den Zugang zur KT-Zelltherapie verbessern?
Wenn wir jetzt unsere KT-Zelldaten nehmen, wenn wir sagen, 30% profitieren davon, die 70% nicht, dann macht man ja unheimlich viel Aufwand für die 70%. Das heißt, ja, es fehlen die Biomarker. Da sind wir dran. Also auch wir zum Beispiel hier sammeln von unseren Patienten multiple Bioproben inklusive Stuhl, alles von den KT-Zellen von dem ersten Patienten an, um wirklich da schnell ein Signal zu finden, dem man da vielleicht folgen kann. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Wir haben ja auch eine ethische Herausforderung. Wir machen bei den 70% eine hochaufwendige hospitalisierende Therapie bei einem dann ja am Ende doch palliativen Patienten und stehlen dem gute Zeit mit seiner Familie, um es mal so zu sagen. Und daher wären natürlich auch Prognosemarker wichtig, denn wir haben ganz zum Beispiel folgende ethische Herausforderung. Wir nehmen einen Patienten, der soll KT-Zellen bekommen und er scheint ein sehr guter Kandidat zu sein. Dann bekommt er eine Pneumonie und geht auf die Intensivstation und wird intubiert. Und die KT-Zellen werden zum Beispiel, und dann muss die Leukapherese laufen. Dann sagen wir, okay, da kommt ja diese tolle Therapie eines Tages, machen wir die Leukapherese auf der Intensivstation, schicken die Zellen weg. Dann muss er 4 Wochen intensivmedizinisch behandelt werden, möglicherweise. Dann laufen die Zellen rein, aber wann kann man das ansprechen beurteilen? Das kann nochmal 8 Wochen dauern. Ja, sollen wir so einen Menschen 4 Monate auf der Intensivstation, um dann rauszufinden, dass es nichts gebracht hat? Also da wären Prognosemarker zum Beispiel auch gut, mit dem Blick auf Lebensqualität, im Blick auf Sterbensqualität, mit dem Blick auf Ressourcen. Und daher wären prognostische Marker extrem hilfreich, eben auch im negativen Fall.
Inwiefern könnte die Digitalisierung helfen, die Therapie mit KT-Zellen zu verbessern?
Wir bauen hier gerade eine App für unsere Patienten. Und es gibt eine schwere Nebenwirkung, Neurotoxizität. Und die Neurotoxizität tritt klassischerweise nach 1 Woche auf und ganz, ganz selten nach 2-3 Wochen. Aber in Einzelfällen nach 2 Monaten sind wir uns einig, dass wir die Leute nicht für seltene Wahrscheinlichkeiten 2 Monate hier einsperren. Lassen wir sie nach Hause gehen, wird sowas zu spät erkannt. Also haben wir eine App entwickelt, die ist aber noch nicht marktreif, aber wir sind dran, wo wir quasi Befinden, Fieber, sogar über eine Schriftprobe Neurotoxizität diagnostizieren können und zumindest Parameter haben, dass es dann klingelt im Handy und bei uns. Und das heißt, stell ihn bitte schnell ein. Also da wäre Digitalisierung ein Traum und wir sind schon dran. Und auch zur Erhebung von relevanten Outcome-Daten, also Befindensparameter des Patienten, Patient-Reported Outcome nennt man das ja. Also auf Deutsch, wenn der Entzündungswert schön runtergeht und der Patient ist irgendwie depressiv und kommt nicht aus dem Bett, dann ist das sicherlich etwas, was man auch erfassen muss. Und sowas erfassen wir über unsere App und sowas würde man in der Digitalisierung noch viel besser erfassen und könnte das in Register, es gibt ein KT-Zellregister und könnte das in sowas einspeisen, damit man schnell lernt. Und noch was, wir arbeiten ja mit kleinen Fallzahlen. Wir haben in Großhadern im ersten Jahr um die 30 kommerzielle Produkte gegeben, womit wir das größte Zentrum sind in Deutschland. Das heißt, es gibt viele kleine Erfahrungen und wir sind ja viel stärker, wenn wir die zusammenschmeißen. A, Register, aber B, Digitalisierung.
Was kommt nach der KT-Zelltherapie?
Nach KT kommt einerseits KT zweiter Generation. Dazu gehören zum Beispiel duale CARs mit 2 Targets, Adapter-CARs, das heißt, man hat eine T-Zelle, wo man in vivo den Antikörper obendrauf austauschen kann. sodass man quasi den Patienten einmal behandelt und das Rezidiv sich anguckt und quasi im Rahmen der Tumorentwicklung die Waffe verändert. Dann kommen Kombinationstherapien sicher. Wir haben schon einige sehr wenige Verläufe, wo wir Checkpoint-Blockade plus KT-Zellen mit Erfolg gemacht haben, auch viele ohne Erfolg, aber solche Kombinationstherapien wird man sich anschauen. Dann gibt es natürlich Therapieansätze, wo wir die T-Zellen nicht extrakorporal manipulieren müssen, wie BiTEs zum Beispiel, Checkpoint-Blockade, das wird weiterentwickelt, auch gerade dort Stichwort Kombinationstherapien. Und was man noch sagen muss, es gibt auch andere Zellen als KT-Zellen. Es ist jetzt ein schönes New England Journal Paper kürzlich rausgekommen zu NK-Zell-KT-Zellen, die mit guter Effizienz, kleine Studie, aber anscheinendem Wirksamkeit kaum Nebenwirkungen hatten. Ich glaube nicht, dass die erheblichen Ressourcen, die wir momentan brauchen und die Herstellungsprobleme dazu führen, dass die in wenigen Jahren vom Teller wieder verschwinden. Ich glaube eher, dass die Herstellung und das alles sich adaptieren wird. Man spricht jetzt ja auch über krankenhausbasierte Herstellung und sowas, sodass ich glaube, dass die schon eine Zukunft haben, aber erfreulicherweise gibt es halt auch viele Alternativen. Und die Idee ist, das personalisiert zu kombinieren, je nachdem, wie es am besten passt.
Wie realistisch ist die Vision Zero, also das Ziel, die Zahl der krebsbedingten Todesfälle gegen Null zu bringen?
Ich halte es für extrem sinnvoll, ambitionierte Ansprüche zu stellen. Das ist in meinen Augen einer der Gründe, warum die amerikanische Medizinforschung so erfolgreich ist, dass der Anspruch und die Fähigkeit, eine Vision zu entwickeln und nicht so im Alltagsgeschehen unterzugehen, dass das ein wesentlicher Schritt ist für Erfolg. Und natürlich werden wir das nicht zu 100% erreichen. Aber ich glaube, dass, wie gesagt, der Anspruch und der Dampf, mit dem man sich eine solchen Herausforderung stellt, ist entscheidend fürs Ergebnis. Und ja, kann man sagen, wir gucken mal, was gibt's in der Dekade, was gibt's im Krebsplan und wo können wir uns einem Teilziel unterordnen und dort ein bisschen noch 3% Verbesserung, aber damit werden wir ja auch keinen gesellschaftlichen Impetus generieren. Das heißt, ich glaube, die Kombination von einem hohen Anspruch für ein wichtiges Ziel und einfach, dass Leute sagen, wir packen das jetzt an, ist, glaube ich, in der Lage, wirklich einen Unterschied zu machen.